Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business-Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Wenn ich sage Blog like nobody's reading, dann wissen Eingeweihte sicher schon, von wem ich spreche. Heute ist Judith Peters bei mir zu Gast und wenn irgendjemand einen USP hat, dann sie. Bloggen ist ihr Thema. Sogar ihr Autokennzeichen heißt BLOG 1000. Sie fährt also ein echtes Blogmobil. Erste Blogartikel hat sie bereits 2005 geschrieben und bis heute über 1200 Mal den Veröffentlichen-Button geklickt. Sie liebt neue Wortschöpfungen, wie zum Beispiel die Content-Angst, die man aber mit ihr zusammen schnell überwinden kann. Und ich lese immer wieder auch so, seit KI sitzt du nie mehr vor einem leeren Blatt. Ich finde, es müsste eigentlich heißen mit Judith Peters, 1000 Inspirationen finden und losschreiben. Herzlich willkommen, liebe Judith.
Wow, Bettina, danke schön. Das ist so toll. Ich freue mich so sehr über diese Vorstellung.
Das ist schön. Losschreiben, vielleicht ist das ja auch ein guter Startpunkt. Hier hören viele Coaches nämlich zu, die gerade ihr Business gründen. Und warum sollten sie mit einem Blog loslegen oder vielleicht auch noch besser wie?
Also zuerst mal, das war's. Wenn wir eine Zielgruppe haben, die Google bei Problemen befragt, dann ist ein Blog das allerbeste Marketinginstrument, weil die Leute, wenn sie googeln, Blogartikel finden. Selbst wenn sie das gar nicht so sehen, dass es ein Blog ist, aber es sind fast immer Blogartikel. Und trotzdem, die meisten Coaches denken dann, ja, mache ich jetzt lieber einen Blog oder mache ich jetzt lieber Instagram? Oder denken sie, Instagram ist einfacher, geht ja schneller, da ist ein Posting schnell erstellt. Aber das große Problem ist, dass man auf Instagram dann bei 153 Fans herumdümpelt und dann nichts passiert. Über Jahre hinweg nichts passiert, Energie einfach nur verpufft. Das kann uns bei unserem Blog nicht passieren. Einer meiner Blogartikel, der mir immer noch am allermeisten Traffic bringt, ist aus dem Jahr 2018. So, welches Instagram-Posting oder welches Facebook-Posting, das überhaupt irgendwie mal 5 Tage alt ist, bringt uns überhaupt noch etwas? So, das ist erstmal so, das war's. Warum sollten wir bloggen? Und dann das Wie, ja, man geht halt zum Hoster seiner Wahl, sichert sich vornachname.de.com, was auch immer frei ist, und dann macht man die Ein-Klick-Installation von WordPress und legt los. Das geht alles in 15 Minuten.
Ja, das macht Mut, wirklich schnell und spontan loszulegen. Und das, was du zuerst so gesagt hast, in Vergleich so mit Instagram, ich mache im Moment auch die Beobachtung so einer entgegengesetzten Welle. So ein bisschen nach dem großen Instagram-Hype beobachte ich bei vielen Selbstständigen, dass die auch weggehen, weil sie einfach sagen, das ist, ich poste heute was, das ist Morgengeschichte und dann habe ich vorher stundenlang an den Grafiken gebastelt, mir immer wieder das Format zerschossen und ja, und morgen sieht es keiner mehr. Und diese Nachhaltigkeit, die finde ich einfach auch völlig überzeugend beim Bloggen, so wie du das jetzt auch beschrieben hast. Wenn ich jetzt starte mit dem Bloggen, dann ist das ja auch ein Teil meiner Marketingstrategie. Und die Frage, die sich dann ja auch stellt, wie gestalte ich überhaupt das dann als Strategie?
Ja, also ich würde hier nicht zu strategisch vorgehen, denn damit killt man seinen eigenen Blogmotor. Ich kenne viele Coaches, die dann sagen, oh, ich muss jetzt genau überlegen, was ich blogge, weil es muss ja alles genau auf meine Strategie einzahlen und jeder Blogartikel muss dazu führen, dass irgendjemand meine Dienstleistung bucht. Und das führt dann dazu, dass die meisten Blogs nicht über 4 Blogartikel hinwegkommen. Also die schreiben ganz motiviert den ersten, stellen aber fest, oh, das war aber ganz schön anstrengend, so einen strategisch ausgefeilten Blogartikel zu schreiben und so mit 2000 Wörtern, das ist ja ganz schön lang. Und dann versuchen sie das nochmal zu machen, vielleicht noch zu toppen. Und dann spätestens beim dritten Blogartikel geht ihnen die Luft aus, weil sie das sehr strategisch angehen. Meine Herangehensweise ist eine andere. Ich sage, fang doch erstmal an zu schreiben über Themen, die vielleicht nicht sofort so strategisch angelegt sind. Das darf man später gerne auch bloggen, aber vielleicht nicht ganz am Anfang. Am Anfang geht es ja erstmal darum, überhaupt das Bloggen zu verstehen. Da sollte man das nicht noch beladen mit Strategie und SEO und Keyword-Recherche und allem, sondern erstmal lerne zu bloggen. Und ich empfehle am Anfang, super einfache Blogartikel zu schreiben. Zum Beispiel 53 Fun Facts über mich. Und jetzt denkt man vielleicht, aber ich bin doch Coach und darf doch keine Fun Facts über mich schreiben. Aber ich kann allen garantieren, dass dieser Blogartikel der Blogartikel ist, auf dem man ständig von Kunden, von Interessenten, aus dem Umfeld angesprochen wird. Und es sind solche Blogartikel, mit denen wir anfangen sollten. Und dann vielleicht auch sowas wie einen Monatsrückblick oder sowas ganz Einfaches wie meine drei wichtigsten Werte. Ne, das ist noch nicht so super strategisch angelegt, aber das hat ja alles noch Zeit. Das muss ja nicht gleich am Anfang so, na, so super strategisch sein, weil wie gesagt, dann verliert man sehr schnell die Lust am Bloggen und dann gehört man zu einem dieser 10 Millionen Blogs, die super motiviert gestartet wurden, aber dann leider, die dann halt eingeschlafen sind. Mhm.
Das mit den 53 Fun Facts finde ich wirklich auch einen richtig guten Tipp. Ich begleite ja auch die Coaches dabei, wenn es dann zum Beispiel darum geht, Texte für die Webseite und auch für die Über-mich-Seite zu schreiben. Und da erlebe ich ganz oft dieses, was gebe ich denn von mir preis? Und ich traue mich nicht so richtig. Was sollen denn die Leute von mir denken, wenn sie das lesen? Hast du da einen Tipp, wie ich dieses Denken vielleicht auch überwinden kann? Und mich dann wirklich traue, die 53 Fun Facts rauszuhauen.
Also das ist die klassische Content-Angst. Das ist dieses, oh Gott, die ganze Welt schaut auf mich. Sie wartet nur darauf, dass ich meinen Blogartikel veröffentliche, damit sie ihn in der Luft zerreißen kann, was natürlich so nicht ist. Ne? Das ist nur in unserem Kopf. Aber ja, was mir dann eben auch immer hilft oder was ich sehe, was hilft, ist, wenn man das zum Beispiel in einer Gruppe macht. Also dass zum Beispiel da 10 Coaches sind oder 100, die dann ihre 53 Fun Facts veröffentlichen und schreiben. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich es auch mache. Was ebenfalls hilft, ist eine Deadline. Mhm. Weil sonst, ich kenne das in meinem Umfeld, ich sehe das in meiner Familie, bei meinen Kunden, überall, wenn es keine Deadline gibt, dann ist die Website in 5 Jahren nicht veröffentlicht. Und das ist super, super schade, weil was soll schon passieren, wenn nichts sichtbar ist? Dann kann ja nichts passieren. Also Deadline. Und ich setze mir immer eine Wochendeadline. Ich sage ein Blogartikel pro Woche oder gerne auch mehr, aber spätestens Sonntagabend um 23.59 Uhr habe ich einen Blogartikel veröffentlicht. Und das kreiert eine ganz andere Haltung. Das ist dann nicht dieses, oh, jeder Blogartikel muss perfekt sein, muss strategisch sein, Keyword-Recherche, Suchvolumen, bla bla bla, sondern es ist einfach erstmal dieses, ich habe mich der Welt mitgeteilt, ich habe meine eigenen Ängste überwunden, ich gehe einen Schritt voraus und bin damit auch meiner Zielgruppe einen Schritt voraus, weil die hat ja Angst, sich zu zeigen oder die hat ja Angst, Marketing zu machen oder irgendwas. Und ich zeige, dass ich mutig bin und vorangehe, auch wenn das vielleicht noch nicht perfekt ist, was ich mache. Aber es ist schon mal etwas da. Und erst wenn etwas da ist, kann ich es auch optimieren und verbessern. Weil null, nichts zu optimieren, das ist echt, also das grenzt an übermenschliche Fähigkeiten. Das kriegt keiner hin. Man muss erst mal was kreieren. Und ich glaube, das hilft, dieser Gedanke, ich kreiere erstmal was. Es ist nicht so wichtig, dass das schon eine 100% Lösung ist. Auch eine 90% Lösung ist gut genug, um sie zu veröffentlichen. Und hinterher kann ich das immer noch optimieren. Das geht halt bei Büchern oder Podcasts halt dann nicht mehr, weil einmal erstellt ist es schwierig, das zu redigieren. Aber beim Bloggen kann ich alles nachträglich verändern. Ich kann alles optimieren. Ich kann den Text verändern. Ich kann das Beitragsbild austauschen. Alles ist möglich. Deswegen ist ja das Bloggen auch so ein super einfacher Einstieg, gerade für Coaches.
Und das ist auch eine beruhigende Message, dass man es eben überarbeiten kann. Und ich finde auch noch einen zweiten Gedanken beruhigend. Am Anfang sieht einen ja auch noch nicht wirklich die Welt. Genau. Ich erinnere mich noch genau dran, als ich mich vor gut 5 Jahren selbstständig gemacht habe und dann dachte, boah, wenn du das jetzt veröffentlichst, alle gucken drauf, da guckt ja erstmal gar keiner. Genau. Und diesen Perspektivwechsel, glaube ich, der ist auch wichtig, um den Mut zu entwickeln. Ich drück da jetzt mal und hau raus.
Genau, die meisten haben ja wirklich diese skurrile Vorstellung, dass dann alle diesen Blogartikel sehen. Die Nachbarn, die Freunde, die Ex-Kollegen. Und wir können ja froh sein, wenn überhaupt mal 3 Personen diesen ersten Blogartikel sehen. Aber ja, das sind halt diese Ängste und da gilt es einfach, sie zu überwinden.
Du hast das jetzt ja schon mal angedeutet und du sagst das ja auch, ich habe das auf deiner Website gelesen, befreien wir uns von Keyword-Recherchen und von der Frage, was unsere Leser interessieren könnte. Wenn wir bloggen, was uns selbst interessiert, steht der Blog auf sicheren Füßen. Du hast es ja eben schon nochmal gesagt, auch erstmal SEO vergessen und den Blick nach innen richten, was interessiert mich eigentlich? Warum empfiehlst du das so?
Also ich habe eine ganz eigene Herangehensweise an das Bloggen. Es gibt 3 verschiedene Strategien zu bloggen. Es gibt das technische Bloggen mit dem sehr starken Fokus auf die technisch perfekten Abläufe, dass die Seite super schnell lädt und ne, all diese Dinge. Und dann gibt es das strategische Bloggen, die genau nur das bloggen wollen, was ihnen für ihr Business nützlich ist. Und dann gibt es meinen Ansatz, ich nenne es das dynamische Bloggen. Und dieses dynamische Bloggen ist einfach eine ganz andere Herangehensweise, die erstmal sagt, warum brauchst du eine Keyword-Recherche? Du weißt doch, worüber du bloggen willst. Du weißt doch, was dein Thema ist. Lass doch erstmal diese Themen raus, weil wenn du eine Keyword-Recherche machst, dann hast du zusätzlich zu den 100 Ideen, die du schon im Kopf hast, noch weitere 100 und das ist unfassbar blockierend. Also erstmal raus mit den Themen. Problematisch finde ich auch, gerade bei Coaches und gerade bei Leuten, die gerade mit ihrer Webseite starten, dass sie immer sich ihre Themen von außen freigeben lassen wollen. Also die machen dann erstmal eine Umfrage auf Facebook. Was interessiert euch? Was würdet ihr gerne lesen? Aber das ist so, wie wenn ich irgendwie einen Blinden frage, was seine Lieblingsfarbe ist. Weil das wissen die doch nicht, was ich, ne, worüber ich schreiben könnte. Und ich finde das sowieso immer so schwierig, sich immer von anderen abhängig machen, so dieses Thema. Ne, als Coaches wollen wir ja die Leute ermächtigen, eigene, bessere Entscheidungen zu treffen, voranzukommen. Aber ausgerechnet die fragen dann in ihr Umfeld, ja, was würde dich interessieren auf meinem Blog? Und ich sag einfach, auch hier muss man mutig vorangehen und die eigenen Themen setzen, weil dadurch findet sich die Leserschaft. Dadurch, dass ich diese Themen blogge, die ich eben schreibe, zieht das genau die richtigen Leute an. Wenn ich aber die Themen nicht intrinsisch motiviert rausgebe, dann werde ich immer nur die Leute anziehen, die halt irgendwie auf diese suchmaschinenoptimierten Themen stehen, will ich das die nächsten 10 Jahre lang weitermachen. Weil ein Blog ist langfristig angelegt. Das ist nicht ein 3-Monats-Ding, sondern ich blogge seit 2005 und ich werde auch in 50 Jahren noch bloggen. Und da muss das schon Spaß machen. Also deswegen sage ich, es sollte erstmal von innen herauskommen, aber natürlich, irgendwann hat man diese technische Expertise, irgendwann kennt man sich besser mit SEO aus und dann geht man auch in diese Richtung, so mit Keyword-Recherche und mit, ist das eine gute Headline, muss ich das ein bisschen umformulieren, dass es noch mehr Menschen finden, aber das sollten wir nicht ganz am Anfang machen, vor allem nicht, wenn man ein dynamischer Blogger ist, weil dann ist der Blog-Tod leider vorprogrammiert.
Ich finde auch den Aspekt, es muss Spaß machen, total wichtig. Ja. Also dieses Man-muss-Marketing nenne ich das immer gerne. So, es wird einem von außen gesagt, was man alles tun muss. Man muss hier posten, man muss da präsent sein, man muss dieses und jenes tun. Und wenn ich da aber keine Lust zu habe, wenn das auch zu meiner Persönlichkeit nicht passt, dann habe ich damit keine Chance, erfolgreich zu werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig, diesen Spaßfaktor. Und was ich auch, es geht mir immer so, ich habe das Gefühl, wenn ich wirklich mit Freude etwas tue, dann spürt natürlich auch mein Leser oder mein Hörer oder die Hörerinnen das. Und das ist ja auch das Entscheidende. Ich möchte ja auch ein Stück weit begeistern mit dem, was mich beschäftigt und was ich rüberbringen möchte.
Ja, und das ist ein gutes Stichwort, weil die meisten denken dann, sie müssen strategisch vorgehen, dann haben sie keinen Spaß mehr bei der Sache. Wenn ich keinen Spaß am Bloggen hätte, ich hätte bestimmt nach 3 Blogartikeln aufgehört. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Triebfedern, die wir gar nicht ignorieren dürfen, weil sonst auch da, was sind wir für ein Vorbild als Coach, wenn wir Dinge machen, die uns gar keinen Spaß machen und nur, ja, das ist halt gut fürs Business. Ja, dann was geben wir unseren Coaches als Tipps? Ja, nur noch 10 Jahre bis zur Rente. Ja, komm, lade dich da durch. Also das Gleiche. Und ich bin ja dann so ein Typ, ich sag auch, ne, ich bin totaler Fan von Instagram, ich bin totaler Fan von YouTube und von allem. Aber die Frage ist nicht, was ist besser? Ist jetzt Instagram besser als ein Blog? Sondern was passt besser zu mir? Und diese Frage stellen sich die allerwenigsten. Die gehen dann so, ich nenne das Strategiehopping. Die gehen von einer Strategie zur nächsten, probieren mal einen Monat Instagram aus, dann mal irgendwie 3 Wochen irgendwas, dann bloggen sie mal 3 Blogartikel und sagen dann immer, ach, das funktioniert ja nicht. Aber wie soll etwas funktionieren, wenn ich es nicht mindestens ein halbes Jahr mache? Egal was es ist. Das kann ja nicht funktionieren. Und deswegen muss man einfach gucken, was macht mir Spaß? Was passt zu mir? Ist es Bloggen? Ist es Social Media mit diesen sehr schnellen Zyklen, ne, wo nach 3 Tagen niemanden mehr interessiert, was ich gepostet habe? Oder ist es vielleicht dann doch eine andere Strategie? Ist es ein Podcast? Ist es Video? Wo fühle ich mich wohl? Und das sollte man dann mindestens ein halbes Jahr lang wirklich intensiv mal durchziehen. Und dann erst kann man überhaupt mal ein Resümee ziehen.
Viele Coaches machen sich ja selbstständig mit einer Haltung, dass sie weg wollen von anderen Zwängen. Viele kommen aus angestellten Verhältnissen, in denen sie sich nicht mehr wohlfühlen, fangen mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit an oder gehen vielleicht auch ganz ins Coaching-Business, genau weil sie eigentlich diesen diesen Blick nach innen hatten und festgestellt haben, ich fühle mich da nicht mehr wohl und jetzt gehe ich mal einen mutigen Schritt und mache mein Business auf. Und diese Haltung, die ist dann ja auch wichtig, so wie du es gerade beschrieben hast, heißt weiter zu verfolgen, eben auch beim Marketing. Da nicht auf einmal sich selber zu verlieren und nur im Außen zu gucken, sondern da eben auch ja im Innen zu bleiben. Was passt zu mir? Das finde ich wirklich die ganz, ganz entscheidende Frage. Du hast vorhin gesagt, man kann ganz schnell loslegen und man kann losschreiben und es darf auch unperfekt sein. Wie kriege ich denn dazu den Drive, wirklich loszuschreiben? Auch da, ich sag mal, auch da nochmal so eine kleine Erfahrung. Ich habe viel zu tun mit Coaches, die durchaus schreiben können, die vielleicht sogar Germanistik studiert haben oder irgendwelche anderen Sprachen. Und geht mir genauso. Ich habe auch irgendwann mal Germanistik studiert und dann kannte ich so wissenschaftliche Texte, analytische Texte, lange Sätze mit viel Hypotaxe, alles, was im Internet kein Mensch lesen will. So, wie komme ich denn jetzt eigentlich an eine Art zu schreiben, die auch die Menschen gerne lesen? Denn ich will ja, dass meine Blogartikel bis zum letzten Wort verschlungen werden möglichst.
Ja, das ist ganz einfach, nämlich durch Übung. Man muss einfach anfangen, Blogartikel zu schreiben. Die ersten werden furchtbar sein. Und das ist in Ordnung so, weil nur wenn wir die ersten 10 schreiben, werden wir den 11. schreiben, der dann vielleicht besser ist als der erste. Und man muss erstmal dieses Germanistendeutsch aus dem Kopf rauskriegen. Und dazu gehört auch, nicht nur zu schreiben, sondern andere Blogs zu lesen. Und das ist auch etwas, das ich in meinem Kurs jedem und jeder empfehle. Bei mir zum Beispiel, jeder, der Feedback haben will, muss selber auch andere Blogartikel lesen und die feedbacken. Weil nur indem wir andere lesen, erweitert sich unser Horizont und dann, ah, das ist ja eine gute Headline oder ah, das ist ja eine interessante Pointe. Ja, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Und so erweitert sich der Geist, wie man schreiben könnte. Aber klar, man muss halt einfach erstmal anfangen. Und ich denke mir immer, so, ich versuche etwas zu schreiben, was ich auch selber gerne lesen würde bei anderen. Und mit dieser Haltung kommt man dann relativ schnell raus aus diesem, oh, das muss aber eine Fußnote und das muss aber richtig zitiert werden und das bla 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 und möglichst verschachtelte Nebensätze, wie wir es halt gelernt haben im Studium. Na, auch bei mir, ich habe BWL studiert. Und da denke ich mir so, naja, also so Alltagsdeutsch ist das jetzt nicht. Ne? Das würde ich jetzt anders formulieren, wenn ich mit meiner Freundin reden würde. Und auch das ist etwas, was ich mache. Ich habe eine Person im Kopf. Dieser Person schreibe ich alle meine Newsletter. Für diese Person schreibe ich alle meine Blogartikel. Diese Person heißt Claudia. Das ist meine ideale Kundin. Und ich denke mir immer, wie würde ich mich mit ihr unterhalten? Wie würde ich das jetzt sagen? Und genau das versuche ich zu schreiben. Und dann hat halt ein Satz nicht 5 Nebensätze. Und so kommt man dann hin. Aber es ist eine Frage der Übung. Und man muss einfach, man muss x Blogartikel geschrieben haben, um da richtig gut zu werden. Und was da ja auch hilft, ist dann Feedback von den anderen. Ne? Wenn man dann denkt, oh, schon wieder hat keiner kommentiert, aber dann geht man auf ein Familienfest und die Cousine spricht dich dann auf deinen Blogartikel an und du denkst, oh, das wird ja doch gelesen. Und na so, man muss sich halt dieses Feedback auch irgendwie vielleicht einholen oder den Leuten einfach auch die Möglichkeit geben, das zu lesen. Man muss die Blogartikel teilen und nicht nur einmal auf Facebook, sondern öfter auf Instagram, auf WhatsApp, überall teilen, damit wir diese Sichtbarkeit herstellen, damit überhaupt Feedback zu uns kommen kann. Und dann ist das wie so ein Rad, das sich dreht und dann wird das immer besser.
Wir möchten ja, dass wir letztlich auch von unseren potenziellen Kundinnen und Kunden gefunden werden. Und wenn du jetzt sagst, am Anfang spielt SEO keine Rolle, oder ich muss erstmal loslegen, das leuchtet mir auch völlig ein. Wie kriege ich es denn dann hin, dass mich dann auch die Richtigen finden? Oder muss ich da auch einfach nur erstmal Geduld haben und Freude dran entwickeln, dass die Nachbarin das liest?
Also es geht darum, dass wir über relevante Themen schreiben. So, dann ist auch die Frage, für wen relevant? Natürlich, klar, damit unsere Kunden uns finden, muss es für unsere Kunden relevant sein. Aber in erster Linie muss es, glaube ich, für uns relevant sein. Auch hier wieder der Blick nach innen. Was finde ich interessant? Was waren meine größten Herausforderungen damals, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe? Was regt mich tierisch auf in der Branche? Diese Fragen. Und da müssen wir das, wie gesagt, nicht durch eine Keyword-Recherche erstmal absegnen lassen. So, ja, Judith, ist ein gutes Thema, komm, darfst du verbloggen, sondern was möchte ich in die Welt hinaustragen? Und natürlich mit der Zeit, wenn diese Expertise zunimmt, wenn die Blog-Routine da ist, wenn wir uns besser mit SEO auskennen, natürlich kommen dann diese ganzen Expertenartikel, diese zum Beispiel, was ist? Und dann erklärt man irgendeinen Begriff oder man erklärt die eigene Methode oder dann kommt das, dass man diese Artikel erklärt. Aber wenn ich dir sage, so schön, du startest jetzt deinen Blog, schreib doch als ersten Blogartikel mal kurz einen epischen Blogartikel, wie du deine Herangehensweise definierst. Und die Leute sind, wie was, Herangehensweise, Methode, habe ich eine eigene Methode, keine Ahnung. Schon sind sie im Kopfkarussell und dieser Blogartikel wird nie erscheinen. So, da muss man dem Ganzen Zeit geben, man muss erstmal in die Routine kommen und dann kann man sich den etwas strategischeren und technischeren Themen widmen, wie eben diese ganzen Expertenartikel und darüber wird man dann gefunden. Aber es ist ja auch ein Trugschluss zu glauben, alles, was ich blogge, wird bei Google auf Seite 1 ranken. Ne, bei mir ist das so, dass mir ungefähr von 1000 Blogartikeln vielleicht 10 oder 20 richtig viel Traffic bringen, weil ich da vielleicht durch Gespür oder weil ich da so ein gutes Thema gefunden habe und alle anderen haben relativ wenig Zugriffe. Aber das ist in Ordnung so, weil wir wissen das erst später, ob ein Blogartikel gut performt. Das weiß man vorher meistens nicht. Und deswegen muss man einfach diese Masse haben, damit man diese paar auserwählten Diamanten ausgräbt, die dann einem wirklich diese massive Sichtbarkeit bringen.
Und manchmal sind das dann eben auch genau die Artikel, bei denen man ja gar nicht mitgerechnet hat. Ich habe auch so einen, der ist bei Google auf Platz 1 seit einigen Monaten und ich bin immer ganz erstaunt, warum, aber gut, offenbar ist er so geschrieben, dass Google das interessant findet, vor allen Dingen auch, dass die Leute lange draufbleiben und man dann als wichtig eingestuft wird. Du hast ja jetzt gesagt, losschreiben, üben, bei anderen gucken, sich Feedback holen. Das sind ja alles Wege, um auch so seinen eigenen Stil zu finden. Als ich angefangen habe, da habe ich mir natürlich auch Unterstützung gesucht und dann habe ich manchmal auch Hinweise gekriegt oder so Folien bekommen. Schreib so deinen Newsletter und schreib so auch vielleicht einen Blog, bau ihn am besten so und so auf. Nun bin ich sowieso ziemlich strukturiert und solche Strukturen finde ich hilfreich. Was ich überhaupt nicht hilfreich fand, waren so vorgegebene Formulierungen. Die angeblich, da bin ich wieder bei meinem Man-muss-Marketing, die angeblich gut funktionieren, um irgendwie anzukommen, um gerne gelesen zu werden. Also könntest du noch mal ein bisschen tiefer eintauchen bei der Frage, wie finde ich wirklich meinen Stil?
Also ich bin großer Fan von solchen Vorlagen oder von solchen so Formulierungshilfen, weil ich sage immer so, gerade am Anfang, wenn wir noch sehr wenig Erfahrung haben, wenn wir noch sehr wenig Ahnung haben, dann müssen die Stützräder extra groß sein. Und dann ist es in Ordnung, wenn man den Leuten so Formulierungsvorschläge gibt, aber sie werden sich hoffentlich schnell davon emanzipieren. Und dann auch hier wieder durch Übung, durch Regelmäßigkeit, finden sie dann schnell ihre eigenen Themen, ihre eigene Struktur, wie sie in einen Blogartikel gerne einsteigen oder wie sie ihn beenden. Das sind Dinge, die kann ich gar nicht vorschlagen oder vorgeben, weil das höchst individuell ist. Aber auch das kommt nur durch Regelmäßigkeit. Und dieser eigene Stil entwickelt sich ja zum Beispiel daraus, dass man einfach mal einen Blogartikel schreibt und dann schreibt man vielleicht dann irgendwann einen zweiten zu dem Thema und dann stellt man fest, oh, das könnte ein gutes Format sein. Und dann entwickelt man so eigene Formate. Und auch das ist etwas, das kann man sich vorher nicht ausdenken, das kann man vorher nicht konzipieren. Man kann noch so viel im Kopf versuchen, irgendwie zu planen und irgendwas, aber letztendlich nur in der Realität entscheidet sich, ist das ein guter Text, hat mir das Spaß gemacht, möchte ich so weiterschreiben? Und da braucht man eben dieses öffentliche Bloggen, dieses regelmäßige Bloggen und natürlich auch wirklich auch hier so dieses mit Leuten über die Blogartikel reden und mit Leuten, die einem wirklich wohlgesonnen sind, zum Beispiel mit der besten Freundin, dann einfach mal so nachfragen, du, ich habe hier einen Blogartikel geschrieben, ich bin mir unsicher, was sagst du denn dazu, jetzt mal ganz ehrlich. Und dann so unter vier Augen nimmt man dann auch das Feedback besser auf und meistens ist das Feedback viel positiver, als wir denken und das führt uns dann wieder zu Ideen, so daraus könnte ich zum Beispiel ein Format machen oder könnte eine gute Serie sein und so entwickelt man dann das eigene und es ist ganz wichtig, dass wir als Blogger etwas Eigenes entwickeln, nicht nur diesen eigenen Schreibstil, so diese Wörter, die ich benutze bei mir, zum Beispiel Content Angst oder dynamisches Bloggen, das sind ja Begriffe, die ich geprägt habe. Es ist auch wichtig, dass wir darüber hinausdenken und dass wir zum Beispiel eigene Serien gestalten als Blogger, dass wir dann zum Beispiel sagen, ich mache eine Interviewserie zu einem bestimmten Thema oder ich mache irgendwie eine Tippreihe zu XY oder wie ich zum Beispiel diese Wortspiele verbloggt habe, aus denen ich dann meinen Abreißkalender kreiert habe nach ein paar Jahren. Und auch das ist etwas, das hätte ich vorher nicht konzipieren können, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, ich mache dann irgendwann einen Abreißkalender mit 365 Wortspielen. Das muss sich ergeben. Und ergeben tut sich nur etwas, wenn ich dranbleibe. Und auch hier, man muss länger bloggen als 3 Wochen und länger auch als ein halbes Jahr, bis diese ganzen Ideen sich überhaupt ausdifferenzieren können.
Mhm. Ich glaube, wir vergessen das manchmal, an welchen anderen Stellen wir ja auch durch stetiges Üben weiterkommen. Ich habe auch mal irgendwann Musik studiert und wenn ich daran erinnere, wie ich mein Klavierexamen vorbereitet habe, das bestand darin, dass ich morgens mit Uhr 3 Stunden geübt habe, dann habe ich Mittagspause gemacht, dann habe ich 2 Stunden geübt mit Uhr, dann habe ich nochmal 1 Stunde Pause gemacht und dann gab die letzte Einheit von 1 Stunde. Und das habe ich mehrere Monate so durchgezogen und dann hat mein Examen auch funktioniert. Das sind ja Prozesse, die dann ja auch im Gehirn angeregt werden und da bahnen sich die neuen Autobahnen und das ist ja beim Schreiben dann vermutlich genau dasselbe.
Ja, aber der Witz ist halt, dass wir uns das Üben nur bei solchen Dingen erlauben wie Sport oder Musik, weil da ist es so gelernt, ja, dann ist es in Ordnung zu üben. Aber sobald es ums Business geht, haben die Leute diesen Glaubenssatz, es muss alles sofort perfekt sein, sonst darf ich es ja nicht veröffentlichen. Mhm. Und dann kommt man gar nicht in diese Übungsdynamik rein, weil wenn der erste Blogartikel schon perfekt sein muss, ich meine, dein erstes Klavierstück war auch nicht perfekt, aber wir erlauben uns diese Unperfektion nicht, weil, oh, wir sind doch Coach, ich bin doch professionell und keine Ahnung, diese ganzen Glaubenssätze. Ja, und dann hat man halt leider Pech und dann funktioniert das Bloggen für einen nicht.
Ich habe noch einen anderen Gedanken zu dem, was du vorher gesagt hast, zum eigenen Stil finden. Es gibt ja viele, die auch jetzt in der Copywriting-Welt unterwegs sind, die zum Beispiel auch sich sehr gezielt daran orientieren, wie tickt meine Zielgruppe und dann auch Texte bezogen auf die Zielgruppe schreiben, bestimmte Worte wählen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass ich bei mir anfange und gucke, wie ich meinen Stil finde. Wie schaffst du da die Verbindung zwischen dem, was meins ist, was in mir liegt, oder die Perspektive dann auf, wie tickt die Zielgruppe?
Also Copywriter sind jetzt ja eine ganz andere schreibende Spezies als Blogger, weil Copywriter eben zum Beispiel angeheuert werden oder so wie ich ja damals, ich war ja Werbetexterin, ich wurde ja engagiert von Agenturen, von Unternehmen, um eben Werbetexte zu schreiben. Bei Werbetexten fließt nicht so sehr das eigene mit ein, sondern ich muss tatsächlich aus der Kundenperspektive denken, okay, was brauchen sie? Also dynamische Blogger sind eher nicht, sind keine guten Copywriter, sagen wir es mal so. Und Copywriter sind keine guten dynamischen Blogger. Weil ne, dieses, ich muss mich da in eine neue Zielgruppe hineinversetzen. Ich weiß, einmal musste ich was schreiben zum Thema Abgasnachbehandlung. Ne? Dann ist halt, das ist halt nicht so mein Thema, aber ich habe es gemacht, weil ich es gut konnte. Aber es ist nicht dieses intrinsisch motivierte Schreiben. So, und dann bei uns, bei Coaches, ist ja fast immer so, dass fast alle Coaches eine fortgeschrittene Version ihres früheren Ichs als Kunden haben. Oder also, nee, sie sind eine fortgeschrittene Version von ihrer eigenen Kundschaft. Also so rum. Also dass wir quasi ja fast immer die Themen weitergeben, mit denen wir früher selber gestruggelt haben oder irgendwie was hatten. Deswegen können wir hier wieder sehr stark von uns ausgehen. Und auch hier wieder, welche Schwierigkeiten hatte ich damals? Welche Lösungen hätte ich mir damals gewünscht? Da müssen wir gar nicht eine große Zielgruppenbefragung machen, sondern einfach mal den Blick auf uns lenken und uns mal ganz ehrlich fragen, welche Themen waren das damals denn wirklich, die mich so umgetrieben haben. Und dann ist es relativ einfach, die Schmerzpunkte herauszufinden von den Leuten, von der Zielgruppe. Es ist relativ easy, dann zu formulieren, dass sie sich erkannt fühlt und dass sie dann denkt, ja, das stimmt, das ist mein Problem und die Person buche ich jetzt. Also da auch hier, da muss man gar nicht so weit rausgehen, wenn man selber quasi die eigene Zielgruppe ist. Also wenn ich jetzt selber quasi da bin, wo meine Zielgruppe gerne wäre, dann geht das.
Das ist ja auch bei Coaches eben, wie du sagst, ganz oft der Fall. Und das ist ja auch ein Teil der Positionierungsarbeit, mal bei sich zurückzugucken, was habe ich denn für Krisen überwunden? Und oft entsteht da ja raus auch dann die Marke, mit der sie als Coaches dann auch wirklich an den Markt gehen. Und das sind ja im Grunde dann, ja, kann man noch doppelt nutzen und dann auch schon als Ideenpool nutzen für das Bloggen letztlich, so wie du es gerade gesagt hast.
Genau, und da muss man eben auch sehr, sehr selbstbewusst dahinter stehen, so nach dem Motto, okay, ich glaube, ich weiß, was meine Struggles damals waren. Ich glaube, ich kenne das auch von vielen Coaches, die versuchen dann immer, sich abzusichern, indem sie eine Umfrage machen, indem sie eine Befragung machen, indem sie dies und das und jenes machen. Aber das große Problem ist, dass wenn man 10 Leute fragt, man oft 11 Meinungen bekommt. Und dann ist es wahnsinnig schwer, sich da zu entscheiden, welchen Weg man einschlagen möchte. Und hier ist eben wieder dieses dynamische Element, dieses, ich bin selbstbewusst, ich schaue, was hätte mir damals geholfen, was waren damals meine Herausforderungen und ich gehe jetzt einfach mal diesen Weg. Und ich formuliere das jetzt mal so, weil sonst verliert man sich in diesem ständigen Marktforschung hier und Umfrage da. Und viele sind da gefangen und kommen da nicht raus. Und dann gibt's halt keine Blogartikel, es gibt kein Angebot, es gibt keine Webseite, alles bleibt liegen. Mhm.
Ich mache mal den Schwenk ein bisschen zur KI. Man könnte jetzt, es ist ja nun in aller Munde und man könnte ja auch jetzt die These vertreten, zu sagen, auf einen Klick kriege ich einen super langen, ausführlichen Blogartikel zu einem Thema meiner Wahl. Wie verbindest du KI, also ich nehme ja mal gleich vorweg, das wird ja nicht die Idee sein, die wir hier verfolgen. Deswegen die Frage, wie verbindest du, wie nutzt du KI fürs Bloggen? Wo ist es eine Hilfe? Und ja, vielleicht auch, wie können wir uns als Blogger auch von KI abgrenzen?
Also ich nutze jeden Tag KI. Also ChatGPT ist quasi mein bester Freund. Aber nicht so, wie sich das vielleicht viele vorstellen, so nach dem Motto, ich prompte jetzt und dann gibt es mir irgendwie Text und daraus wird jetzt ein Blogartikel. Also so mache ich das nicht. Aber ich benutze es ganz viel zum Ideensparing. Und um zum Beispiel, wenn ich ein Newsletter geschrieben habe oder einen Blogartikel, dann poste ich den ganzen Blogartikel da rein und bitte die KI, mir diesen Blogartikel, mir Verbesserungsvorschläge zu geben. Das heißt, ich gehe ganz viel in Vorarbeit und dann nutze ich es zum Optimieren. Das heißt, ich setze vorne an mit Ideen und ich setze hinten an mit Optimieren, aber der kreative Prozess, der bleibt bei mir. Und ich empfehle dann eben auch so zu arbeiten. Und ich empfehle nicht, Blogartikel mit der KI zu schreiben. Das machen eher strategische und technische Blogger. Es ist ja auch in Ordnung. Nur bei uns dynamischen Bloggern, ist das Schreiben ja ein Prozess der Klarheit. Es ist ein kreativer Prozess. Wenn wir uns darauf nicht einlassen, werden wir nie diese Klarheit erlangen. So wie ich heute die Klarheit habe. Ich weiß genau, wer meine Zielgruppe ist. Ich weiß genau, was die für Probleme hat. Ich weiß genau, wie ich sie ansprechen muss. Das hätte ich mit einem Gespräch mit ChatGPT so nicht herausgefunden. Das ist ein Prozess, durch den man selber gehen muss. Und das Schreiben ist eben ein sehr guter Prozess, der diesen kreativen Prozess so anstößt. Und deswegen sage ich, ne, die KI wird dir niemals Klarheit bringen. Sie wird dir nur Ideen geben. Und die KI wird niemals für dich umsetzen. Wir leben in einem Zeitalter, wo die KI uns so viele neue Potenziale und Möglichkeiten gegeben hat, aber die allermeisten setzen trotzdem nicht mehr um als vor der KI. Und das ist das große Problem von vielen. Es ist immer noch die Umsetzung, denn die Ideenmenge war doch nie das Problem der meisten Menschen. Die meisten Menschen wissen doch, was sie tun sollten, aber sie tun es nicht. Da hilft auch nicht die KI und ChatGPT. Das heißt, es steht und fällt alles mit der Umsetzung und da kann mir auch ChatGPT nicht helfen, wenn ich Content-Angst habe oder wenn ich mich irgendwie schwer tue oder wenn ich irgendwie 5 Stunden über einen Text brüte, der eigentlich schon längst fertig ist, aber ich zweifle daran. Da kann die KI auch nichts machen. Das muss ich selber überwinden. Und wer das nicht überwindet, der bleibt halt immer in dieser Vorstufe mit Ideen und was könnte ich alles machen? Und da bleibt diese Person hängen. Mhm.
Wenn du KI nutzt zum Optimieren, wie du gesagt hast, dann bleibt ja auch ganz viel erhalten oder wird noch weiter unterstützt von dem, was dich ja eigentlich auch ausmacht. Also wenn du auch sagst, kreativer Prozess bleibt bei dir, dann wird auch erkennbar, mit was für einer Haltung du schreibst und was für eine Persönlichkeit du bist. Und du hast deinen letzten Blogartikel, habe ich gerade gelesen, da geht es ja genau darum. Welche Rolle hat dann noch oder inwiefern können wir unsere Haltung auch weiter so zu einem USP letztlich machen, auch in KI-Zeiten?
Ja, ich glaube, dass das jetzt heute nicht anders ist als vor 10 oder 20 Jahren. Wir müssen einfach mit dieser Haltung rausgehen. Jeder hat eine Haltung, aber fast keiner traut sich, sie nach draußen zu tragen. Und das ist heute genauso wie früher. Ich muss es halt einfach tun. Nur habe ich heute andere Tools. Also ich kann heute bloggen und ich kann heute Instagram nutzen oder was auch immer, um meine Haltung hinauszutragen. Und ob da jetzt KI oder ChatGPT oder was auch immer da ist, ich bin ja wie der Fels in der Brandung und ob da jetzt irgendwelche Tools noch sind, das ficht mich nicht an quasi. Das ist mir quasi egal. Und es ist auch gut, wenn wir jetzt mit Haltung rausgehen, weil gerade in Zeiten von ChatGPT, wenn dann wirklich irgendwie das Internet geflutet wird mit so relativ durchschnittlichen, normalen Texten, dann sticht Haltung noch stärker heraus. Und dann ist das einfach etwas, das noch sichtbarer wird. Aber man muss natürlich dann auch wirklich eine Haltung haben. Und sowas wie, ich bin tierlieb, ist keine Haltung. Also, sondern irgendwie etwas, das sich auch abgrenzt zu anderen oder dass das vielleicht auch Potenzial hat für Widerspruch. Womit ja ganz viele Frauen ein Problem haben. Die möchten ja gefallen, die möchten ja nicht anecken. Und da ist halt so dieses Thema, haben Frauen genug Mut, Haltung zu zeigen? Oder bleiben sie halt in dieser Ich-möchte-gefallen-Rolle hängen? Und ich glaube, da kann ChatGPT kommen und gehen, können Rechenzentren gebaut werden, aber das ändert ja nichts daran, dass Millionen von Frauen Angst haben, ihre Haltung oder überhaupt ihre Meinung in die Welt hinauszutragen. Und das ist das Problem, glaube ich. Und daran sollten wir versuchen zu arbeiten, damit eben mehr Frauen sichtbar werden oder überhaupt mehr Menschen, die sehr kompetent sind. Aber gerade die sehr Kompetenten haben ja sehr hohe Zweifel und große Ängste. Und dass wir das überwinden, das muss passieren.
Ich denke, man kann da ja auch mit Themen starten, die vielleicht erstmal nicht so rasant kontrovers sind. Ja, also genau, das ist ja vielleicht auch ein Weg dahin, sich das Stück für Stück zu trauen. Ich erinnere mich an einen Facebook-Post, den ich am Anfang von Corona war das mal. Da ging so das durch die Social Media. Kann ich jetzt eigentlich überhaupt am Anfang vom Ukraine-Krieg, so war das. Kann ich mein Business weitermachen? Kann ich überhaupt so ganz normal weiterarbeiten? Und ich kümmere mich auch um das Thema Resilienz. Und dann habe ich so einen Post gemacht, so nach dem Motto, Business as usual, weil ich muss ja auch weiter dafür sorgen, dass ich Geld verdiene, dass ich Leute mit meinen Inhalten unterstütze oder was auch immer. Und da kam so ein richtig heftiger Gegenpost, so nach dem Motto, mal aufhören mit diesem ewigen Self-Care und stattdessen Care for Others. Und da ging eine richtige heftige Diskussion ab. Und dann für den ersten Moment dachte ich, oh, interessant. Es war für mich auch ein neues, ungewohntes Gefühl. Und dann habe ich gedacht, aber ist schon spannend, was sich da entwickelt. Und am Ende waren mehr Daumen bei meiner Position, sich schon auch noch um sich selber zu kümmern, damit man arbeitsfähig bleiben kann, als bei dieser kontroversen Position. Aber es war spannend, es brachte Bewegung und man sah, das interessiert dann die Menschen. Dann kommt auf einmal Reaktion.
Ja, und das ist ja auch super, dass man dann solche Diskussionen auf Social Media sieht, weil das gibt dann vielleicht weitere Ideen. Oh, dann könnte ich mich im nächsten Blogartikel ja mit diesem Thema beschäftigen. Und das füttert dann diese Ideenmaschine im Kopf. Und das ist dann einfach super, wenn es sowas gibt. Aber dazu möchte ich dann auch sagen, viele Frauen schrecken dann zurück, weil sie genau davor Angst haben. Ne? Oh Gott, dann kriege ich einen blöden Kommentar oder dann gibt es irgendwie eine Kontroverse. Und dann sage ich immer, ja, ein Kommentar oder eine Kontroverse ist noch lange kein Shitstorm. Ne? Also ganz easy, es ist nur eine Diskussion auf Social Media, das ist noch sehr harmlos. Und ich zum Beispiel, ich blogge ja seit 2005, also jetzt seit fast 20 Jahren und ich habe noch nie einen Shitstorm erlebt. Und ich habe schon über relativ viele kontroverse Themen geschrieben und ich glaube, dass das einfach etwas ist, das gibt zwar die Wahrscheinlichkeit, ne, die möchte ich hier nicht kleinreden, aber sie ist sehr unwahrscheinlich.
Magst du zum Thema SEO auch noch mal etwas sagen? Du hast ja vorhin diese Entwicklung geschildert von erstmal starten, loslegen, sich frei machen von Keyword-Recherche und so weiter. Und wie würdest du denn dann SEO nutzen, um trotzdem aber bei dem zu bleiben, was für mich auch interessant ist? Ich selber mache nämlich dabei die Beobachtung, dass das manchmal schwierig ist. Dann denke ich, das ist doch irgendwie ein spannendes Thema. Bei Uber Suggest sucht keiner. Null Ergebnis. Dann, ich finde es auch manchmal schwierig, das in Verbindung zu bringen, was mich interessiert und was vielleicht dann eben auch gefunden wird. Ja. Wie gehst du da vor?
Ich habe ja vorhin gesagt, einer meiner Blogartikel, der mir den meisten Traffic bringt, ist aus dem Jahr 2018. Das war ein Blogartikel zum Thema Claim entwickeln. Also sowas wie Just Do It oder mein Claim ist eben Blog like nobody's reading. Und das Witzige ist, ich habe damals eine Keyword-Recherche gemacht, null Suchvolumen. Weil damals zum Thema Claim entwickeln, hat man nur irgendwelche amerikanischen Webseiten gefunden, irgendwas mit Legal Claims, also mit so Rechtstexten oder mit so Claim-Abstecken von den ersten Siedlern, also von den europäischen Siedlern. Und na, da gab es überhaupt kein Suchvolumen. Und ich habe dann gesagt, naja, scheiß drauf. Ich schreibe das, weil ich finde das wichtig, weil ich sehe, dass meine Kunden danach fragen und es interessiert mich auch. Also habe ich eine Anleitung geschrieben. Und schon nach ungefähr einem Jahr habe ich gesehen, oh, da ist von null ein Suchvolumen entstanden. Das habe ich selbst kreiert. weil ich nämlich nicht nur den Blogartikel dazu geschrieben habe, ich habe auch einen Kurs dazu gemacht, so Claim Dein Business. Ich habe eine Challenge gemacht. Ich habe dieses Thema überhaupt erst in diese Sphäre hineingetragen und es überhaupt erst relevant gemacht. Und deswegen sage ich immer, sei ganz vorsichtig damit, wenn die Übersuggest oder irgendein Keyword-Tool null Suchvolumen ausspuckt, denn das ist vielleicht erstmal nicht so genau. Vielleicht ist das Suchvolumen niedrig, aber nicht bei null. Und zum anderen, ich möchte mir nicht meine Themen absprechen lassen von irgendeiner Maschine. Das ist doch, also ich denke mir so, das ist doch bescheuert. Ich möchte darüber bloggen, also tue ich's. Und ne, man hat dann vielleicht Glück, so wie ich, dass dieser Blogartikel abgeht und mir hunderte Leute pro Jahr bringt. Oder er ist halt tatsächlich vielleicht irrelevant für Suchmaschinen, aber dann ist das trotzdem auch gut, dass ich ihn geschrieben habe. Er ist vielleicht trotzdem wichtig und er ist trotzdem Teil meiner Marketing, meiner Persona, die ich erschaffe, oder von diesem Themenkomplex, den ich erschaffe. Und wer weiß, was aus einem Blogartikel wird. Zudem können Blogartikel ja auch nach irgendwie 5 Jahren plötzlich relevant werden, hätte man gar nicht gedacht. Aber zurück zum Thema SEO. SEO ist ja so, dass die Leute immer denken, SEO ist etwas, das ich noch zusätzlich machen muss, nachdem ich gebloggt habe. Also ich sehe ganz viele Glaubenssätze oder falsche Annahmen über SEO. Dabei ist das so, wenn ich blogge, kann ich nicht kein SEO machen. Jede Headline, jeder Text, jeder Link, den ich setze, alles fließt in dieses Thema Suchmaschinenoptimierung ein. Die Frage ist dann nur noch, wie gut ist diese Suchmaschinenoptimierung? Und das kann ich dann mit Tools wie Yoast oder RankMath noch ein bisschen optimieren. Aber auch hier, nur wenn ich genug Erfahrung habe und SEO-Wissen, kann ich damit überhaupt was anfangen. Weil ich kann einen Blogartikel, so meinen letzten Blogartikel habe ich für das Wort EEAT, also das ist so ein Akronym, EAT, darauf habe ich das optimiert, alles grün, alles super. Ich kann einen Blogartikel aber auch auf das Wort XKRMTS optimieren, ne? Das kriegt dann grün, wenn ich das oft genug da reinschreibe, macht aber überhaupt gar keinen Sinn, weil XKRMTS sucht halt keiner, es ist halt irgendwie eine bescheuerte Buchstabenfolge, aber das Tool sagt mir, Judith, alles grün, super gemacht. Und dann denken die Leute, ja, aber warum erscheint ihr jetzt nicht bei Seite 1 bei Google, wenn ich nach Bloggen lernen oder irgendwas suche. Ja, weil halt dein Blogartikel nicht darauf optimiert ist. Und das muss man erstmal verstehen, das muss man wissen. Und das weiß man noch nicht, wenn man die ersten 10 oder 20 Blogartikel schreibt. Das ist etwas, das muss sich entwickeln. Deswegen sage ich, hey, beschäftige dich doch mit SEO, vielleicht ab deinem 10. Blogartikel. Und auch hier, du kannst alle Blogartikel rückwirkend optimieren. Du kannst die Headlines ändern, ne, damit es besser gefunden wird. Du kannst eine Meta-Description schreiben. Hast du vielleicht vorher nicht gemacht, aber jetzt bist du schlauer. Jetzt kannst du es nachträglich optimieren. Und so können wir dann mit SEO diese ganzen Themen sichtbarer machen, besser auffindbar machen. Und vor allem auch ganz wichtig, nicht jeder Blogartikel muss SEO optimiert werden. Die persönlichen, zum Beispiel die 53 Fun Facts oder mein Monatsrückblick, die brauchen keine Keyphrase, die brauchen keine SEO-Optimierung. Das kann man sich da komplett sparen. Wir brauchen das nur bei Expertenartikeln, also bei Definitionen, bei Anleitungen, bei Checklisten und so weiter und so fort. Und das ist dann plötzlich ganz einfach, weil es vielleicht nur noch die Hälfte der Blogartikel ist, die wir optimieren müssen. Und dann auch da ist es relativ einfach, wenn man weiß, wo man klicken muss, wo man schon weiß, was das Thema eines Blogartikels ist. Aber auch hier Erfahrung gehört dazu, damit ich weiß, was ist denn genau das Thema meines Blogartikels. Und dann ist es einfach zu optimieren.
Und dann landen ja auch die Leute, die meinetwegen über so einen optimierten Artikel bei mir im Blog sind, auch auf den privaten, persönlichen Artikeln, weil sie einfach vielleicht, wenn sie interessiert sind, rumklicken und dann finden sie die ja so auch. Also auch genau. Auf dem Weg.
Bei Google Analytics sieht man das immer gut, wie die Leute dann von wo sie hinklicken. Und wir können zum Beispiel aus Erfahrung sagen, also deswegen sollten wir viel verlinken innerhalb unseres Blogs. Also von Expertenartikeln auf thematisch passende andere Artikel oder auf persönliche Artikel und natürlich auch unsere Über-mich-Seite in der Navigation haben. Weil ich sehe zum Beispiel, wenn die Leute auf meinen Blog kommen, klicken sie ganz häufig als nächstes auf die Über-mich-Seite, von dort auf die Startseite. Das heißt, diese Pfade können wir nachvollziehen und dann können wir das optimieren.
Ein ganz guter, leichter Einstieg, den habe ich bei dir 2020 kennengelernt, nämlich der Jahresrückblock. Und seitdem habe ich das jetzt 5-mal gemacht und auch letztes Jahr wieder. Und ich muss sagen, das hat mir unglaublich geholfen, auch in der Zeit. Ich war jetzt letztes Jahr nämlich kurz davor, dass ich gedacht habe, boah, schenkst du dir das in diesem Jahr? Das ist einfach so viel, ich habe so viel zu tun und so weiter. Und dann dachte ich, nee, ich mach's nicht, weil das erstmal für mich selber ja auch ein schöner Rückblick auf das Jahr dann ist. Und du gibst da so viele Hilfen. Kannst du auch nochmal hier unseren Hörerinnen ein bisschen erklären für den Fall, dass sie es noch nicht kennen? Die meisten kennen das ja inzwischen auch, aber trotzdem sag nochmal kurz, was ist eigentlich dieser Jahresrückblick und was ist auch aus, was war so aus deiner Konzeptionsidee her, was war die Idee, das so zu konstruieren? Du machst es einem damit ja wirklich auch leicht.
Also ich bin ja ganz großer Fan vom Jahresrückblick. Ich blogge ihn schon seit sehr langer Zeit und irgendwann wurde mir klar, dass ich daraus eine Aktion für andere auch machen kann. Der Jahresrückblick ist einfach ein Blogartikel, in dem wir unser Jahr zusammenfassen und ich habe dafür so eine Struktur entwickelt. Aber auch die hat sich entwickelt, also die musste erstmal reifen. Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, okay, wenn ich mit den Themen einsteige, ist das gut und dann stelle ich noch ein paar offene Fragen an mich selbst, wie Journaling. So, auf was bin ich in diesem Jahr besonders stolz oder irgendwie so ein paar Fragen. Und das Ganze ergibt dann so ein Gesamtbild meines Jahres, das wahnsinnig schön ist, erstmal für mich das zu haben, weil auch meine Kinder lieben diese Jahresrückblicke. Und dann so, oh, ja, da waren wir im Urlaub in Ungarn, oh, da waren wir in Lissabon. Es ist total schön, das zu sehen. Und auch für unsere zukünftigen Kunden oder für unser Umfeld ist das wahnsinnig interessant, das zu lesen. Also wir haben mehrere Zielgruppen für unseren Jahresrückblick und er bringt uns auch wirklich nachweislich sehr viel Aufmerksamkeit. Er bringt uns potenzielle Interessenten und oft genug auch Anfragen, wenn wir denn wirklich dann auch über unsere Angebote reden und über unsere Tätigkeit, was ja beim Jahresrückblick fast automatisch passiert, weil wenn wir uns selbstständig machen oder wenn wir Coach sind, dann würde es mich sehr wundern, wenn Leute in ihrem Jahresrückblick nicht über ihren Job sprechen würden. Und ja, das ist einfach toll, diesen Blogartikel zu haben, weil es ist Reflexion, es ist Festhalten von guten Momenten, Loslassen von nicht so guten Momenten, aber trotzdem möchten diese Momente gesehen werden. So, und dann habe ich das alles geschrieben und ich bin immer so stolz auf mich, wenn ich diesen Blogartikel geschrieben habe. Echt so mein zukünftiges Ich klopft mir da auf die linke Schulter, mein früheres Ich auf die rechte Schulter. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Und wenn man das dann jahrelang macht, hat man dann wie so eine Serie. Und dann sieht man erstmal, wie man sich entwickelt hat. Weil viele sagen dann so, ja, nee, letztes Jahr ist gar nichts passiert und es war ein blödes Jahr. Nee, das möchte ich nicht festhalten. Und dann so, war das wirklich so negativ? Oft, ne? Oft überlagern ja 2, 3 negative Sachen 100 positive. Und auch hier, das ist eine gute Übung im Sehen von den positiven Dingen. Und ich finde es einfach wichtig, dass man diese Übung macht. Also ich mache sie sehr gerne, ich mache sie jedes Jahr seit 2017, glaube ich, habe ich damit angefangen mit diesen Jahresrückblicken. 2018 habe ich zum ersten Mal mit irgendwie 3 Leuten gemacht oder mit 4 und dann wurde es immer mehr und jetzt sind es halt Tausende, also es ist echt verrückt.
Macht auch wirklich Spaß und das kann ich nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ich habe es nämlich neulich nochmal getan und habe verglichen, was habe ich denn 2020 geschrieben über mich und wie habe ich es jetzt gemacht. Da sehe ich zum Beispiel auch Entwicklung im Schreiben, also auch Entwicklung in der Art des Schreibens oder in dem, was ich mich auch traue zu schreiben. Also das ist schon, ist spannend und man hat wirklich gut Material, um sich da auf die Schulter zu klopfen. Das ist schon schön.
Ja, das ist toll. Und auch die alten Fotos, das ist so toll, das zu sehen. Ja.
Ja, das war sozusagen der erste Teil vom Werbeblock jetzt am Ende. Wie kann man sonst mit dir zusammenarbeiten, wenn jetzt Menschen ganz infiziert sind für dynamisches Bloggen?
Ja, dann ab in die Content Society. Das ist mein Einjahres-Blogkurs, wo ich mit den Leuten jede Woche einen Blogartikel schreibe. Unser Ziel ist es, in einem Jahr 52 Blogartikel zu veröffentlichen und unser Content-Imperium aufzubauen. Und ja, das ist einfach der eine Kurs, wo ich wirklich sage, da ist alles drin. Also wirklich, da ist das Beste drin von meinem Know-how und da ist dieses regelmäßige drin, da ist dieses Feedback, alles drin, was einen wirklich zu einem besseren Blogger macht und eben auch alles, um sein Business aufzubauen. Weil Bloggen ist ja nicht einfach nur, oh, ich schreibe, damit es mir besser geht oder Klarheit oder irgendwas, sondern es ist einfach auch knallharter Businessaufbau. Und dazu gehört eben dann die Regelmäßigkeit, deswegen ein Jahr bloggen, 52 Blogartikel, der Content Society. Mhm.
Werde ich verlinken hier auf jeden Fall in den Shownotes, damit man dich da sofort auch gut findet. Ja, du sprühst die Begeisterung fürs Bloggen und das ist einfach schön. Es war sehr schön, mit dir darüber zu reden. Ganz herzlichen Dank, Judith.
Ja, ich danke dir. Danke für dieses Interview.
Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.